HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Bei uns im Studio ist Hans Sarkowitsch, langjähriger leitender Redakteur von HR2 Kultur und Erfinder der HR2 Hörbuchbestenliste. Inzwischen ist er im, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Ruhestand, der gar nicht so ruhig ist. Er ist unter anderem nun auch Mitglied der HR2 Hörbuchbestenliste mit ein paar Einschränkungen. Er bekommt, anders als die anderen Jurymitglieder, keine Aufwandsentschädigung und er darf natürlich auch für kein Hörbuch stimmen, das vom HR produziert wurde. Und wenn Hans Sarkowitsch schon mal im Studio ist, dann möchte ich natürlich auch ein Hörbuch mit ihm besprechen, ganz klar. Es geht um Das mangelnde Licht von Nino Haratischvili. Platz 2 auf der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai, gelesen von Simone Kabst. Nino Haratischvili ist preisgekrönte Theaterautorin, Regisseurin und Autorin des Familienepos Das achte Leben, das in zahlreichen Sprachen übersetzt und unter anderem mit dem Literaturpreis des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft, dem Anna Segers Literaturpreis, dem Lessing-Preis-Stipendium und zuletzt mit dem Bertolt-Brecht-Preis 2018 ausgezeichnet wurde. Wahnsinn! Ihr Roman Die Katze und der General wurde für die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2018 nominiert. Der neue Roman Das mangelnde Licht verfolgt die Schicksale von 4 Frauen aus Georgien nach der Auflösung der Sowjetunion. Hans Sarkowitsch, wie erleben diese 4 Frauen diesen großen zeitgeschichtlichen Umbruch?
Ja, interessanterweise gleiten sie mehr in diesen Umbruch hinein. Also es wird nicht als radikale Zäsur erlebt, sondern mehr als eine Veränderung mit vielen, vielen, meist negativen Facetten. Der Roman beginnt 1987, also vor dem Umbruch in Tiflis, also Tbilisi, der Hauptstadt von Georgien. Und das war ja damals noch eine Sowjetrepublik. Und diese 4 Protagonistinnen, also Dina, Ira, Nene und die Erzählerin Keto, sind damals 14 Jahre alt und sie wohnen nebeneinander in so einem kleinen Viertel in Tiflis. Und eines Nachts brechen sie dann zu einem großen Abenteuer auf und da können wir ja mal reinhören.
Ich hielt den Atem an und beobachtete, wie Dina durch das Gitter in den Hof hineinbrach, mit diesem frohlockenden, triumphalen Gesichtsausdruck. Und auch ich wähnte mich für einen Moment als Herrscherin über jedes Glück und jede Freude, als Königin der Wagemutigen, denn ich war für einen Augenblick sie. Dina, meine tollkühne Freundin. Und nicht nur ich, auch die beiden anderen wurden zu ihr, teilten dieses Gefühl von Freiheit, das lauter Versprechen zu bergen schien, wartete hinter diesen rostigen Streben doch eine ganze Welt nur darauf, von uns erkundet und erobert zu werden. Eine Welt, die sich uns zu Füßen legen wollte. Wir näherten uns der alten Umzäunung des Botanischen Gartens, bestaunten das von Dina vollbrachte Wunder, während sie selbstzufrieden zu uns herübersah, als wollte sie Applaus und Anerkennung dafür, dass sie unseren Zweifeln zum Trotz Recht behalten hatte, dass uns nämlich dieses vom Rost zerfressene Gitterstück an der Engelsstraße den idealen Durchschlupf bot, um das große und lang ersehnte Abenteuer zu beginnen. »Na, wird es endlich?« rief sie uns von der anderen Seite zu, und eine von uns, ich weiß nicht mehr welche, legte den Zeigefinger auf die zusammengepressten Lippen und stieß ein sorgenvolles Psst hervor.
Inwieweit verändert die Auflösung der Sowjetunion denn das Leben in Georgien?
Natürlich ganz massiv. Also wir erfahren von den Auswirkungen mit dem Bürgerkrieg. Also es gibt eine massive Verrohung, die auch sehr drastisch geschildert wird. Mord, Vergewaltigung. Es gibt extensiven Drogenkonsum. Und diese Ereignisse sind nicht nur der Hintergrund für diese biografische Erzählung, sondern sie greifen halt auch massiv in das Leben dieser Frauen ein. Und das war vorher schon der Fall. Wir haben ja eine ganze Reihe von Rückblenden in diesem Roman. Und man geht eigentlich zurück bis in die Gründung der Sowjetunion 1917 und merkt, dass diese Familien, um die es da geht in diesem kleinen Viertel, alle irgendwie damit zu tun haben. Da sind Männer verschwunden, da wurden Männer umgebracht, andere sind ins Lager gekommen, dann gab es Stalin-Anhänger, es gab Antistalinisten und so weiter. Also diese Geschichte wird sehr, sehr lebendig und plötzlich wird sie wieder aktuell durch die Aggression, damals auch die russische Aggression schon in Georgien, dann die Abspaltung von Abchasien. Also das ist bei der Autorin nicht bewusst gewesen, dass sie eine Parallele schafft mit ihrem Roman auch zu den Verhältnissen, die wir gerade haben, dem Krieg in der Ukraine. Und auch da gibt es einen O-Ton über die Zeit, als die Russen in Georgien, man muss sagen, wüteten.
Mit dem milden und betörenden Herbst, begann auch das Kartenhaus, das unser Land war, einzustürzen. Trotz des Anfang September vereinbarten Waffenstillstands spürte das Meer in den darauffolgenden Wochen immer mehr Leichen an. Menschen, die zuvor Seite an Seite gelebt hatten, waren nun Feinde. Flüchtende begannen, ins Landesinnere zu stürmen, schutzlos der Willkür russischer Waffen ausgesetzt. Die sogenannten georgischen Streitkräfte bestanden aus ahnungslosen Familienvätern und minderjährigen Jungs, die direkt von der Straße in Laster verfrachtet wurden, aus ein paar romantisierenden Patrioten, die sich unbedingt als Helden beweisen wollten, und aus Künstlern, die zuvor über Pazifismus doziert hatten und sich nun, von einem fremdartigen Fieber befallen, berufen fühlten, ihr Land zu verteidigen, und aus Anhängern der Mchedrioni, die ihren Beutezug fortsetzten. Es war aber auch das magische, wie aus dem Nichts aufgetauchte Wundermittel Heroin, das die Männer in den Krieg lockte. Wir kannten das farb- und geruchlose Gift noch nicht, ahnten nicht, welch mächtiger Zauber ihm innewohnte, was für ein Seelenräuber es war. Grausamer als der Krieg und die russischen Kalaschnikows floss es durch unsere Straßen.
Die vier Frauen erleben sehr unterschiedliche Dinge, auch in unterschiedlichen Ländern. Schafft es denn die Autorin, die Geschichte der einzelnen Figuren miteinander zu verweben, dass man als Hörer, als Leser auch dabei bleibt?
Ja, ich glaube, das ist eine der großen Stärken dieses Romans, dass diese vielen Lebensgeschichten, sie sind nicht nur die vier Frauen, sind ja auch ihre Familien, und da wird ja auch sehr viel aus der Familiengeschichte erzählt, dass es alles miteinander verwoben wird. Und das, was wir eben gehört haben, ist nicht unbedingt typisch für dieses Buch, so eine kleine geschichtliche Exkursion, sondern das findet alles in den Familien statt. Wir erfahren immer den Reflex in den Menschen, und das macht die Sache eigentlich sehr, sehr spannend. Das ist kein Geschichtsbuch, das uns Geschichte erzählt, sondern das uns Geschichte erleben lässt anhand von einzelnen Personen, die damals halt in Georgien lebten und dann später von Georgien aus in die Welt gezogen sind.
Jetzt hat das Hörbuch eine Dauer von 25 Stunden. Die Interpretin ist die Schauspielerin Simone Karbst. Wir haben sie vorhin gehört. Wie meistert sie die Strecke?
Also ich war erstaunt über die Frische, die sie bis zum Ende durchhält. Also 25 Stunden, das ist auch für eine Sprecherin eine ganz lange Phase. Und es gibt eigentlich keine Ermüdung, ganz im Gegenteil. Also sie liest diese Erinnerungen, Erlebnisse, vor allem also diese Erzählerin Keto, mit großer Spannung. Sie hält die Spannungsbögen und sie kommt auch sehr gut in diese Zeit herein. Und sie ist erstaunlich wandelbar in ihrer Stimmung. Das merkt man besonders bei den Dialogen. Wir haben ja vorhin ein kurzes Stück gehört. Also sie gibt allen Personen eine eigene Stimme. Und der Text ist sehr kompliziert, weil er durch die Zeiten und durch die Schicksale hin und her springt. Das macht es ja nicht so ganz einfach. Aber ihre Stimme lässt uns das fühlen und führt uns dann sicher auch durch diesen Roman.
Ein Hörbuch für den Ohrensessel oder fürs Auto?
Also in den Ohrensessel, wenn man es sich gemütlich machen will, würde ich dieses Hörbuch nicht empfehlen, ganz deutlich. Aber man sollte es schon hören. Man versteht dann doch, wenn man dieses Hörbuch gehört hat, mehr über den aktuellen Konflikt in der Ukraine, obwohl der da gar nicht spielt, aber Georgien hatte ähnliche Probleme. Und das macht dieses Hören noch mal spannender und erkenntnisreicher als bei manch anderem Hörbuch, das über diese Zeit oder jetzt aktuell produziert wird zu dem Ukraine-Konflikt.
Die Wahl der Jury für die HR2-Hörbuch-Bestenliste ist immer eine Mehrheitsentscheidung. Und Sie selbst haben auch für dieses Hörbuch gestimmt und haben ihm sogar die vollen 10 Punkte gegeben. Was macht es so besonders?
Ja, es war das Beste des Monats für mich. Also damit gibt es schon mal 10 Punkte. Also ich hatte schon Einwände, das gebe ich ganz deutlich zu. Ja. Denn es gibt da Redundanzen und die liegen auch vielleicht am Lektorat, das nicht so ganz aufgepasst hat. Man hätte manches streichen können und auch nicht jedes biografische Detail aus diesem riesigen Personentableau hätte ich unbedingt erfahren müssen. Aber Nino Haratischvili hat eine sehr schöne Sprache, die sich auch wunderbar zum Hören eignet, vor allem wenn es so hervorragend vorgelesen wird. Und sie entwickelt halt diese Lebensgeschichten vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund, und das macht die Sache natürlich nochmal sehr spannend, auch wenn das manchmal sehr irritierend ist. Es ist auch erschreckend in den Schilderungen und oft auch schwer zu hören. Und manchmal ist es auch ein bisschen sentimental, aber gehört vielleicht auch dazu. Aber man kann sich in dieses Hörbuch schon versenken und kann auch dabei bleiben. Und dann vergisst man vielleicht doch, dass es 25 Stunden lang ist. Und man kann es ja wirklich in Stücken hören. Man muss es ja nicht am Stück hören. Also das kann ich nun wirklich nicht empfehlen, auch nicht bei dem Inhalt. Also das ist schon etwas ganz Besonderes.
Vielen Dank, Hans Sakowitsch, dass Sie heute mein Gast waren. Wir sprachen über Nino Haratischvili, das mangelnde Licht, gelesen von Simone Karpst. 4 MP3-CDs haben eine Dauer von 25 Stunden und 34 Minuten, sind bei Hörbuch Hamburg erschienen und kosten 30 Euro.